Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Wir müssen mal über Arbeit sprechen. Viele von euch arbeiten ja befristet in Teilzeit oder Hybrid. Viele müssen mit Job und Kindern jonglieren, haben Zukunftsangst und den Anspruch, alles irgendwie richtig zu machen. Gewerkschaften kommen in eurem Alltag vielleicht selten vor. Dabei sehe die Arbeitswelt ohne Gewerkschaften heute anders aus. Härter, unsicherer, ungerechter. Gewerkschaften haben Arbeitszeiten verkürzt, Löhne erkämpft, Mitbestimmung durchgesetzt. Die Tarifverträge, die sie aushandeln, entscheiden über genau die Fragen, die viele Frauen betreffen. Über Geld, Zeit, Sicherheit und darüber, wessen Lebensrealität in der Gesellschaft zählt. Sind Gewerkschaften also heute noch relevant für Frauen? Oder sind sie Teil eines Systems, das an weiblichen Lebensläufen vorbeigeplant ist? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 51. Folge von Mikas Matrix. Zu Gast habe ich eine Frau, die sich in einer Männerdomäne durchgesetzt hat. Christiane Benner, die erste Vorsitzende der IG Metall. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Die Feier zum irischen Frauentag, den Mansplainer, der sich mal wieder in mein Gespräch einmischt, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Los geht's, kommt her und hört zu. An die Spitze des Staates hat es bisher noch keine Frau in Deutschland geschafft. Aber immerhin an die Spitze einer der männlichsten Gewerkschaften im Land. Seit gut 2 Jahren ist Christiane Benner Vorsitzende der Industriegewerkschaft Metall. Das ist die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland mit mehr als 2 Millionen Mitgliedern. Christiane Benner ist die erste Frau, die diese Organisation führt. Eine Organisation, die, wie gesagt, Millionen Beschäftigte vertritt, aber historisch stark von männlichen Arbeitsbiografien geprägt ist. Als Vorsitzende hat Christiane Benner die Gesamtverantwortung für die gewerkschaftliche und politische Ausrichtung der IG Metall. Auch Gleichstellung ist seit langem ihr Thema. Sie ist also genau die Richtige, um zu fragen, wie sehr muss sich ihre Gewerkschaft verändern, damit auch Frauen sagen können, das hier ist meine Interessensvertretung. Kämpft Tarifpolitik wirklich für Frauen oder profitieren sie davon nur, wenn sie Glück haben? Ich rede mit Christiane Benner über Macht, Gleichstellung, politische Konflikte und über die Frage, inwieweit Gewerkschaften sich neu erfinden müssen, um auch für Frauen relevant zu sein. Doch zuerst gibt's ein bisschen Musik.
You come from East, you come from West, but everybody know we need together. We are the best. Wir kommen aus Stuttgart, Dresden, Erfurt, Zwickau und Berlin, egal wo die Hütte brennt. Wir fahren hin, Love, IG Metal, Love, IG Metal. You are yellow, green and red, black or white, for workers' right. We have to fight, we have to fight, every fight, egal ob Kongress oder Konferenz, egal, wir fahren hin, denn wir sind alle totally Metal Fans. Love.
Hallo Frau Benner, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Mika.
Wir haben eben dieses Liebeslied an die IG Metall gehört und nicht zufällig hat es ein Mann gesungen. Die IG Metall ist 77 Jahre alt, aber Sie sind die erste Frau an der Spitze. Fühlt sich das eher wie ein Durchbruch an oder eher wie ein Anfang?
Das war ja ein ganz tolles Lied von unseren Vertrauensleuten aus Berlin, Brandenburg, Sachsen. Da müsste man in der Tat, da haben sie recht, müsste man nochmal eine Frauenstimme reinmischen auf jeden Fall. Ich fühle mich mittendrin, würde ich sagen. Weder Aufbruch noch Anfang. Wir haben gerade so wichtige Themen. Für mich, ich fühle mich sehr wohl und habe so das Gefühl, das ist normal, im Moment an der Spitze der IG Metall zu sein als Frau. So würde ich das mal formulieren. Aber als ich gewählt wurde zur ersten Vorsitzenden in 2023, da war das für viele und auch für mich, das war Aufbruch, das war Durchbruch. So würde ich das mal sagen. Beides.
Ja. Und jetzt mittendrin, das finde ich ziemlich optimistisch, wenn man sich die Zahlen von Frauen in der IG Metall so anguckt. Aber darauf kommen wir ja noch. Ich hoffe ja, dass in Ihrem Hauptsitz in Frankfurt unter all den männlichen Vorsitzenden auch von Ihnen ein hübsches Bild an der Wand hängt. Wie haben Sie es denn geschafft, sich in diesem männlich dominierten Umfeld durchzusetzen?
Mit, glaube ich, guter Arbeit, aber vor allem auch mit vielen Menschen, Männern und Frauen, die das wollten. Das lag in der Luft. Also wir haben 2015 war ich dann die erste zweite Vorsitzende und dann habe ich da auch erst so gedacht, wow, das ist jetzt so das Ende der Fahnenstange.
Wie viele Vorsitzende haben Sie denn eigentlich?
Wir sind sogenannte geschäftsführende Vorstandsmitglieder, 5. Und wir werden alle 4 Jahre gewählt. Das ist ja ein Wahlamt. Und wie gesagt, es hat halt vor mir, also wir sind ja schon knapp 140 Jahre alt insgesamt. Wenn man
sicher,
so,
aber ne, die Neugründung
richtig,
nach dem Krieg
richtig,
das
korrekt,
ist
da haben Sie
77
recht. Genau, und da gab es
immer,
also klar, da waren das immer Männer, die in dieser Vorsitzendenfunktion waren.
Gab
genau.
es eigentlich einen Moment in Ihrer eigenen gewerkschaftlichen Laufbahn, in dem Sie gemerkt haben, hier wird nicht meine Leistung bewertet, sondern meine Rolle als Frau? Und hat das für Sie irgendetwas bedeutet jetzt in Bezug auf Ihre aktuelle Arbeit? So nach dem Motto, ich bin den Frauen was schuldig?
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich den Frauen was schuldig bin. Also nämlich, das heißt für mich...
Schuldgefühle.
Nee, gar nicht Schuldgefühle, sondern eher so rum, dass das, was mich da auch getragen hat in diese Position und die Teamarbeit, für die ich ja mit dem Jürgen, mit unserem zweiten Vorsitzenden ganz stark angetreten bin, also da wirklich Hierarchien aufzubrechen, auch in Teamarbeit reinzugehen, das wirklich auch weiterzutragen und auch zu sehen, wo kann ich Talente fördern und dafür nicht den Blick zu verlieren. Das ist mir ganz wichtig. Und da muss ich mich manchmal in diesem ganzen Alltagsstress immer wieder drauf besinnen und sagen, hier, pass auf, ich bin getragen worden von einigen Leuten, die mich sehr motiviert haben, mich zu trauen oder zu sagen, du kannst es machen, tritt da an, da auch nicht den Blick für zu verlieren. Und das ist wichtig. Ich weiß, dass ich für viele, die sagen dann auch, du bist ein Role Model und das finde ich total schön. Und ich möchte einfach mit der Verantwortung, möchte ich gut umgehen. Das
ja,
auch nutzbar
und ich meine, solange wir in einer männerdominierten Gesellschaft leben, ist es einfach extrem notwendig, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen.
Genau.
Wie bei allen Gewerkschaften schrumpfen ja auch die Mitgliederzahlen bei der IG Metall. Aber der Anteil von Frauen ist gestiegen. Also wenn man sich die Kurven angeht, die Mitgliederzahlen gehen runter, die Kurve von Frauen geht hoch. Das kann aber nicht drüber wegtäuschen, dass noch immer weniger als 1/5 ihrer Mitglieder weiblich sind. Und wir müssen jetzt gar nicht über Vorstände reden und über Tarifkommission. Da sieht es ja noch ein bisschen finsterer aus. Wie wollen Sie etwas grundsätzlich im Selbstverständnis der IG Metall verändern, damit sie für Frauen attraktiver wird?
Die Branchen, also wir sind ja eine Industriegewerkschaft. Und wenn wir uns mal anschauen, das sind ungefähr 3,8 Millionen Beschäftigte allein in der Metall- und Elektroindustrie. Dann haben wir aber noch verschiedene Branchen, Textil, Handwerk. Wir haben insgesamt in unserer größten Branche halt auch nur 20% Frauen in den Belegschaften. Ich habe gerade in den Automobilwerken habe ich zum Teil weniger als 10% Frauen. Deshalb ist es logisch, dass wir, ich sag mal, mit dem Anteil der weiblichen Beschäftigten, also wir sind repräsentativ, wir sind da ja nicht drunter. Trotzdem würde ich mir natürlich gerne mehr weibliche Mitglieder, überhaupt mehr Mitglieder wünschen, daran arbeiten
und
wir.
Und auch mehr
und
Frauen in der Branche.
Aber selbstverständlich. Und das wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich der Ausgangspunkt, nämlich zu sagen, wie können wir es attraktiv machen, wie können wir die Arbeitsbedingungen attraktiv machen, so dass wir mehr Frauen bei uns in den Betrieben haben, weil wir doch mit unseren Tarifverträgen gut bezahlen. Und das würde zumindest bei einem Vollzeitjob das sichert ihnen eine wirtschaftliche Grundlage, dass sie da wirklich gut durchkommen und nicht in die Altersarmut reingehen. Und das heißt, Metall- und Elektroindustrie, unsere Branchen, das sind schon gut bezahlte Arbeitsplätze. Da haben wir auch für gekämpft, dass wir da gute tarifliche Bedingungen haben. Gute Betriebsvereinbarung zur Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Auch gute tarifliche Regelungen zu diesem Komplex. Und deswegen ist es das Hauptthema, ja zu sagen, wie kann ich die Branche auch attraktiv machen? Und für IG Metall attraktiv für Frauen zu machen, ja selbstverständlich. Und da haben wir aber wirklich ganz viele Aktivitäten und haben eine echt gute Arbeit vor Ort. Viele Aktivitäten in den Betrieben, Veranstaltungen. Wir haben viele Frauenausschüsse, Frauengruppen bei uns vor Ort. Und das ist eine ziemlich starke Bewegung. Also die IG Metall ist frauenbewegt.
Das ist eine starke Aussage. Dann lassen Sie uns doch nochmal, wir kommen auf Tarife und wie die ausgehandelt werden und was die Frauen nützen, kommen wir ja noch. Bleiben wir doch mal bei der IG Metall als historischer Männerdomäne. Denn Industriegewerkschaften sind ja gegründet worden im Blick auf ein männliches Arbeits- und Lebensmodell. Also der Vollzeitarbeitnehmer, der auch als alleiniger Geldverdiener für die Familie da ist und Frauen, wenn sie denn arbeiten, nur dazu verdienen. Und Frauen mussten sich ihren Platz ja, also in der Geschichte der Arbeiterbewegung, echt erkämpfen. Wo wirkt das heute trotz aller Fortschritte immer noch nach?
Wir müssen die, ich sag mal, geschlechtsspezifischen Themen oder Themen, die gerade für Frauen wichtig sind, immer wieder anders, also es ist keine Selbstverständlichkeit geworden. Das heißt, zum Beispiel, wir hatten dann abgeschlossen 2018 eine sehr gute tarifliche Regelung, dass ich, wenn ich Pflege- oder Erziehungspflichten habe, dass ich da die Möglichkeiten habe, Geld in freie Zeit umzuwandeln und habe dann da noch 2 freie Tage dazu bekommen. Also eine ziemlich coole Regelung, die super gut angekommen ist. Und dann haben wir danach, also dann haben wir versucht gehabt, das auch für Teilzeitbeschäftigte durchzusetzen. Mhm. Und das war, ich meine, da stehen immer 2 Unterschriften drunter. Und da haben die Arbeitgeber, also wir konnten es einfach nicht durchsetzen. Und wir haben uns das wirklich als Priorität in der letzten Runde, in der letzten Tarifrunde 2024 auf die Fahnen geschrieben und haben gesagt, neben mehr Geld für die Auszubildenden, wollen wir unbedingt diese schlechtere Regelung für die Teilzeitbeschäftigten, die wollen wir verändern. Und das haben wir hinbekommen. Aber das heißt, ich muss mir diese Themen sehr, sehr systematisch anschauen. Deshalb ist es ja gut, dass wir halt Frauen auch in diesen Tarifkommissionen drin haben, in den Entgeltausschüssen, dass wir natürlich diese Sachen rausdestillieren, um dann zu gucken, dass wir an dem Tisch, wenn das verhandelt wird, dass wir dafür vorher eine breite Basis hatten, aber dass die Themen da eingespielt werden. Aber das ist mit, ich sag's mal ganz hart, mit Partikularinteressen ist es halt immer so. Jetzt kann man sagen, Frauen sind mehr als die Hälfte
das
der Menschheit.
Das würde ich doch auch
absolut
sagen.
Absolut, absolut. Aber ich sag bei uns 20% und bei uns auch in den Belegschaften. Die sind aber cool, die Ladies. Das heißt, bei den Warnstreiks vorne in der ersten Reihe mit Lilla fahren, mit allem. Das ist ja super aktiv und da haben wir das auch hinbekommen. Und ich sag mal, beim letzten Mal auch die jungen Menschen, die haben gesagt, ich brauche eine saftige Erhöhung bei meiner Ausbildungsvergütung. Die standen auch in der ersten Reihe. Und so müssen wir das halt machen. Also wir haben
und diese Frauenaktionen wurden von der männlichen Mehrheit mitgetragen?
Ja, wir haben mit den Tests gemacht. Und zwar ging es darum, dass Frauenarbeit nicht gleichgewertet wurde mit Männerarbeit, weil sie angeblich so mit dieser Feinmotorik, da wurde gesagt, das können die Frauen halt einfach. Und dann wurden die Männer in der Verhandlungsrunde gequält. Wir haben denen Wäscheklammern gegeben und haben die gezwungen, minutenlang diese Klammern auf und zu machen. Und die haben das kräftemäßig gar nicht durchgehalten. Die Frauen haben es aber durchgehalten. Und das hat dann zu einer Höhergruppierung geführt, zu einer besseren Wertigkeit der Tätigkeiten von Frauen. Das heißt, ab und zu muss man einfach kreativ sein. Das heißt, da wird es ja so abgetan, die können das so gut, ne? Die haben so kleine Finger und bla bla bla. Und da haben wir den Männern gesagt, okay, pass mal auf, dann mach das mal minutenlang, um denen einfach zu sagen, weil wir ganz oft halt in dieser ganzen, wenn es um Lötarbeiten geht, diese ganzen Geschichten, das sind so typische, schlecht bezahlte Frauenarbeitsplätze gewesen. Und das haben wir sozusagen darüber auch aufgewertet. Und das sind aber durchaus auch Themen, da gucken wir immer wieder hin, auch wenn es um Eingruppierung geht, sozusagen, hat das eigentlich die gleiche Chance, dass die Arbeit von Frauen genauso gewertet wird wie Männerarbeit oder gibt es da diskriminierende Faktoren drin?
Also es gibt doch aber nach wie vor eine ganze Reihe diskriminierende Faktoren, denn wenn man sich anguckt, wie Gewerkschaften kämpfen, dann geht es ja in der Regel um mehr Lohn, um Arbeitszeitverkürzungen und alles das, was unmittelbar Frauen betrifft, weil sie ja häufig weniger verdienen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, es geht um mehr Lohn, aber um prozentual mehr Lohn. Da schneiden doch Frauen, Sie haben es selbst gesagt, die sind häufig in Bereichen, wo schlechter verdient wird. Wenn ich 2000 Euro verdiene und es gibt 7% mehr drauf, dann ist das ein kleiner Unterschied, als wenn ich 4000 wie ein Mann verdiene und da kriege ich 7% drauf. Und so läuft es doch immer noch.
Wir haben sehr viel gut verdienende Frauen. Also will nur sagen,
in welchen Bereichen?
Wir haben Ingenieurinnen.
Höhere, wie viel Prozent sind das von den Angestellten?
Ungefähr, das würde ich jetzt gerne nach Betrieben differenzieren, aber wir haben Regelungen in einigen Betrieben, dass wir zum Beispiel uns selbst, da haben sich die Betriebsräte mit den Arbeitgebern selbst aufgegeben, dass man im Ingenieurbereich mindestens so viele prozentual so viele Frauen hat, wie es zum Beispiel Absolventinnen gibt im Elektrotechnikbereich. Da liegt dann die Quote bei ungefähr 20%. Das ist mal wirklich, sagt, sehr systematisch, dort Frauen einzustellen, damit die auch in diese höheren Bereiche
und da
kommen.
Da gibt es kein Gender Pay Gap?
Nein. Wir erheben das über unsere Entgeltausschüsse. Wir haben so Prüfinstrumente auch dazu. Mhm. Man kann grundsätzlich sagen, dass in den Unternehmen, in denen wir Tarifverträge haben, dort weniger Entgeltunterschied ist zwischen den Einkommen von Männern und Frauen. Man muss gucken, es gibt ja dieses, ist so kompliziert, unbereinigte und bereinigte Gender Pay Gap. Das heißt, wir rechnen jetzt mal Teilzeit diese Sachen raus, sondern ich vergleiche das wirklich mal und da ist das haben wir bei uns berechnet, ist es immer noch, und da haben Sie recht, 6%. Unterschied, immer noch. Und an diese Themen gehen wir halt ran. Da gehen wir betrieblich ran, wir schauen uns das an. Ich habe Unternehmen, da haben wir einen Gender Pay Gap von 0. Das heißt, da ist das wirklich gleich. Wo wir sehr systematisch...
Das ist vorbildlich.
Ja, und wir haben ja Entgeltausschüsse und das ist auch Thema. Und wir haben ja auch das Entgelttransparenzgesetz. Wir haben aber vorher immer schon gesagt, wir haben eigentlich mit unseren Tarifverträgen... Die Grunde, also wenn Sie sich das mal durchlesen, da wird ja nicht unterschieden, das machen Frauen und das machen Männer. Das war früher mal so. Als ich gelernt habe, Kauffrau, da war das noch so.
Sind doch trotzdem auch in Ihrer Branche häufiger in niedrigeren Entgeltgruppen. Frauen sind sowieso die Teilzeitarbeitnehmerinnen in Deutschland und nicht die Männer. Und sie arbeiten dann häufig in der Verwaltung, in der Qualitätssicherung, in der Planung. Das sind alles Bereiche, die sozusagen nicht zum Kern gehören. Und hinzu kommt ja noch, wenn Frauen in den Vorständen und in den Tarifkommissionen weniger vertreten sind, dann sind doch auch da die Interessen von Frauen nicht lautstark vorhanden.
Das ist leider nicht, also das ist so nicht richtig. Wir haben gerade da müssten wir wirklich mal in einen unserer Betriebe gehen oder in zwei oder drei sich das mal angucken. Ich kann es Ihnen aber jetzt mal von den Zahlen her sagen. Wir haben gerade in dem sogenannten an- und ungelernten Bereich haben wir ganz viele Männer. Und zwar wir haben in einigen Bereichen, wir haben die Logistikbereiche zum Beispiel, da sind überwiegend Männer drin. Und die sind wirklich auf der Einkommensskala sind die relativ weit unten.
Das heißt, Sie wären die einzige Branche, wo es weniger Frauen in niedrigeren Lohngruppen gibt als Männer? Kann ich mir nicht vorstellen.
Doch. Ich rede über Logistikbereiche. Also ich habe mir gerade letzte Woche, war ich gerade in einer Möbelfabrik, die Küchenmöbelfabrik herstellen. Und da waren sozusagen in dem, und da gibt es einen ganz einfachen Grund zu, da war sozusagen dann in diesem ganzen Bereich, der dann in Verpackung, Versand geht, nur Männer, weil die Sachen einfach so schwer sind. Und da habe ich in der Produktion beispielsweise kaum Frauen gesehen. Das sind keine hoch eingruppierten Tätigkeiten gewesen, sondern sehr weit unten. Das heißt, also das Dramatische finde ich ja überhaupt, egal ob Männer oder Frauen, wenn sie wenig verdienen, das mal so zu sagen. Sondern wir müssen darüber reden, deswegen haben wir ja diese Mindestlohndebatte gehabt und da muss man mal sagen, das hat schon viele Frauen, gerade Frauen, katapultiert in bessere monatliche Entgelte, wenn da nicht umgehen wird. Gibt es ja alle möglichen Tricks, von wegen die Stundenzahl dann einfach zu reduzieren oder was auch immer. Aber da hat's schon, deswegen war uns das so wichtig, weil wir gesagt haben, wir brauchen mal irgendwie nach unten, du musst den Mindestlohn, du musst mal eine andere Grenze da einziehen. So, das haben wir da ganz gut geschafft. Aber wir haben, also ich sag mal, dieses Niedriglohnthema, zumindest bei uns, ist kein reines Frauenthema, sondern wir haben bei uns in den Branchen ungefähr, wir haben um die 20% an- und ungelernte Tätigkeit, so
nenne ich das mal. Wenn ich jetzt gemein wäre, Frau Benner, würde ich sagen, naja, weil so viele Männer in diesem niedrigen Bereich bei Ihnen arbeiten, ist es dann doch Thema, sonst wäre es wahrscheinlich kein Thema, wenn es nur um Frauen ginge.
Nee, also das ist, wir haben dieses... Wir gucken uns das an, wir haben das sauber gemacht, wir haben Tarifverträge gemacht, dann zum Beispiel für Leiharbeitsbeschäftigte, damit wir genau in den Bereichen die Entgelte nach oben bekommen, egal ob das Männer oder Frauen sind, weil wir gesagt haben, wir müssen da einfach für anständige, anständige Entgeltbedingungen sorgen. Und das war schon ein Riesengerechtigkeitsthema. Und da haben wir an der Stelle nicht zwischen Männern und Frauen unterschieden. Und Frauen sind bei uns in unterschiedlichen Bereichen vertreten, repräsentiert in den Belegschaften. Das geht wirklich von der Entwicklungsingenieurin. In der Tat finden sie auch welche, die im an- und ungelernten Bereich sind. Von daher ist unser Anspruch wirklich zu sehen, dass wir vor allem gute Entwicklungsmöglichkeiten geben durch Qualifizierung, durch Weiterbildung, dass man eine Chance hat, sich aus bestimmten Positionen auch rauszuarbeiten, dass wir überhaupt eine Chance haben, für Menschen, die in Teilzeit sind, an der Qualifizierung teilzunehmen, weil die meisten Weiterbildungen werden nicht für Teilzeitbeschäftigte angeboten. Eben. Und dann ist es eine Sackgasse. So, und das heißt, da haben wir Themen, wo wir halt sagen, lass uns irgendwie gucken, haben Sie recht, überwiegend Frauen nicht in eine Teilzeitfalle reinlaufen. Dort, wo wir betriebliche Regelungen haben, Betriebsvereinbarungen, da haben wir dann sozusagen bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Das heißt, dass es keine Diskriminierung gibt bei Leistungszulagen. Das ist so etwas, man hat so ein Grundentgelt, so ein Fixum, und dann gibt es nach Tarifvertrag kannst du Leistungszulagen kriegen. Und dann haben wir einfach festgestellt, dass Teilzeitbeschäftigte oft nicht diese Leistungszulage bekommen haben. Dabei leisten Teilzeitbeschäftigte total viel. Und so Sachen. Und das heißt, dass da gehen wir schon dran. Also diese Dinge gucken wir uns genau an in den Entgeltausschüssen. Und Frauen sind auch bei uns in den Tarifkommissionen vertreten. Ich will sagen, ja, wir haben viele...
Allerdings ja auch genauso wie in den Vorständen.
Naja,
ziemlich wenig.
Nee,
aber lassen Sie mich nochmal...
Das ist mir schon nochmal wichtig. Wir haben in den Betriebsräten, wir haben ja seit 2001 geregelt, dass ich auch in den Betriebsratsgremien muss ich so viel Frauen haben, wie ich in der Belegschaft habe. Und das wird immer fett übererfüllt. Also da liegen wir ungefähr bei 25%, obwohl es eigentlich nur 20 sein müssten. In einigen Betrieben gehen wir sogar hoch auf 35-40%.
In den Betriebsräten sind die Strukturen ja noch etwas andere als in der Gewerkschaft selbst.
Aber deswegen ist ja auch gut, dass wir das Gesetz 2001 so gemacht haben, damit wir so einen Mindestteil da festgelegt haben. Und wir haben ja auch echt starke Betriebsratsvorsitzende weibliche, das will ich halt auch mal sagen. Das heißt, wir haben schon in vielen Bereichen, also auch in Männerdomänen, Frauen an der Spitze, die das machen.
Aber würden Sie denn sagen, dass, wenn es zum Beispiel darum geht, zu mobilisieren für einen Streik oder überhaupt vor Tarifverhandlungen zu mobilisieren, dass Sie da mit Themen, die Frauen strukturell besser stehen, genauso mobilisieren können, als würde es Männer in Vollzeit betreffen?
Also, ich verstehe ja wirklich, wo diese ganze Diskussion herkommt. Gleichstellung, super wichtig, keine Frage, da sind wir uns doch einig. Aber man muss auch mal realistisch bleiben, die IG Metall ist nicht irgendein Debattierclub, sondern eine Gewerkschaft. Und die ist für die Basis da, also für uns. Wir in den Betrieben haben nämlich andere Probleme. Wir reden nicht darüber, wer wo sitzt oder wie sich Gremien anfühlen. Wir reden über Jobs, über Standorte, über echte Arbeit. Und ganz ehrlich, diese ganzen Quoten- und Gleichstellungsdebatten, die schrecken echt ab. Das ist doch nicht unser Thema. Die IG Metall ist schließlich kein Ort für gesellschaftliche Selbstverwirklichung. Wollen wir wirklich, dass sich eine lautstarke Minderheit moralisch über die Mehrheit stellt. Und die Mehrheit, das sind nun mal die Facharbeiter in der Produktion. Und wer will schon Politik für Minderheiten machen? Am Ende entscheidet eh die Basis und die Basis, das bin ich.
Frau Benner, was sagen Sie einem Metaller, der so argumentiert, dass die Belange von Frauen eigentlich nicht so das Thema sind? Und jetzt erzählen Sie mir nicht, dass Sie diese Metaller nicht kennen.
Doch. Wir haben das so gemacht oder machen das so, dass wir selbstverständlich versuchen, Forderungen zu entwickeln, hinter denen sich alle Beschäftigten versammeln können. Und wir machen die Erfahrung und das ist ja so beispielsweise entstanden mit diesen freien Tagen zum Thema Pflege und auch Erziehung, ist das ja auch daraus entstanden, weil Männer und Frauen mittlerweile in diesen, ich sag mal, schwierigen Situationen sind, weil die nicht wissen, wie sie den Beruf mit ihren familiären Anforderungen unter einen Hut kriegen wollen. Also wir haben schon bei uns auch mehr Leute, mehr Mitglieder, mehr Funktionäre, die auch, ich sag mal, partnerschaftlicher leben wollen. Da hat sich schon was verändert.
Das stimmt, aber es ist leider immer noch nicht die Mehrheit.
Nein, das ist
wie wir aus den Zahlen des Bundesfamilienministeriums wissen,
ja,
sind Pflegearbeit, jede Art von Care-Arbeit immer noch zu
überwiegend
weit
Frauen.
Über 80%
ja.
Frauenarbeit.
Ja, und es gibt dasselbe Drama, wenn beide gleich qualifiziert in den Job starten, gerade wenn die höher qualifiziert sind, dass es dann doch oft eine berufliche Weiterentwicklung des Mannes gibt.
Und ganz genau.
Also die ganzen Zahlen
von dem Moment
ich alle
an, wo es Kinder
genau,
gibt.
Genau, ganz so. Genau, dass sich das dann leider an der Stelle trennt. Unser Job ist es trotzdem zu sagen, okay, lass uns irgendwie gucken, wie wir Forderungen entwickeln können, hinter denen wir alle versammeln. Und ich sehe das als unsere Aufgabe, dass wir dann schon, ich sag mal, auch den Finger in die Wunde halten. Das ist nicht immer angenehm, aber wir haben einfach einen gesellschaftlichen Trend, muss man ja auch mal sagen, wo dieses ganze Thema, ich sag mal, wirklich Gendern von einigen wirklich in Misskredit gebracht wird. Und ich finde es dann wichtig, dass wir da halt gegenhalten, dass wir trotzdem sagen, das ist aber total wichtig, weil wir werden das nicht akzeptieren, weil das, was Sie für die Gewerkschaft beschreiben, das ist ja auch in einem gesellschaftlichen Kontext. Also Frauen hatten es ja immer, nicht nur in Gewerkschaften, schwer, ihre Rechte durchzusetzen.
Und
also denken Sie mal an die Entstehung Wahlrecht, in Führungskräfte. Also von daher sind wir da ja, wie soll ich es mal sagen, sehe ich uns in der Aufgabe, da fortschrittlich zu sein. Und deswegen haben wir uns ja sehr früh beispielsweise Zielquoten gegeben für Frauen in Führung. Also ziemlich heftig.
30%. Aber die erreichen Sie ja längst nicht.
Doch. Wir haben bei uns in den muss man wirklich unterteilen. Wir reden jetzt mal von unseren
Vorstände, Tarifkommission, da erreichen Sie das natürlich nicht.
Aber wir erreichen es in Führungspositionen innerhalb der IG Metall. Wir haben in unserer Satzung stehen, dass ich keine Eintagsfliege bin, sondern wir müssen immer den
Eintagsfliegen sind ziemlich klein und hässlich. Sie sind das Gegenteil
davon.
Dankeschön.
Das ist sehr lieb, Sie auch. Und wir haben dort festgelegt, dass erster, zweiter Vorsitz immer bei einer Frau sein muss. Also das nicht einfach, wenn ich irgendwann mal gehen muss, dann war es das, so war mal jetzt hier so ein Kapitel mit der Christiane Benner, sondern dass das abgesichert ist. Also wir haben uns schon echt Sachen ins Stammbuch geschrieben, intern. Und da werden wir auch weiter dran arbeiten, dass das stabil bleibt. In den Unternehmen, Frau Mika, da haben Sie recht. Ich meine, da haben wir sehr gekämpft, dass wir das FÜPOC, also das Gesetz für Frauen in Führung bekommen, so dass sie bei 4 Geschäftsführern, ich mach's mal einfach, oder Vorständen, muss dann die 4. eine Frau sein, so dass man mindestens 25% Quote hat. Und da ist aber auch echt noch Luft nach oben. Und ich kann Ihnen sagen, aus eigenen Erfahrungen, ich bin ja selbst Aufsichtsrätin in großen Unternehmen.
Unter anderem bei VW.
Unter anderem bei VW und bei Aumovio ex Conti, dass das halt echt harte Rekrutierungsarbeit ist, dann da und das sehr, sehr gut zu planen, dass man da wirklich auch Frauen hat, die dann in die Funktion reinkommen. So, und ich sag mal, da läuft nämlich meiner Meinung nach echt etwas falsch, weil es kann statistisch alles gar nicht sein, dass es angeblich so wenig Frauen in diesen Führungsfunktionen gibt. Das macht mich verrückt, weil das ist ja dieser sogenannte Thomas-Kreislauf. Wir haben ja jetzt wieder mehr Thomas in Vorständen deutscher Unternehmen als Frauen insgesamt. Also dieses immer sich wieder selbst rekrutieren.
Ganz
und
genau.
Das ist so
das
wichtig,
ist das
dieser
Thomas
blinde,
Prinzip.
Das Thomas-Prinzip Wahnsinn, dass wir, und das sehe ich mit auch als unseren Job an, in diesen Aufsichtsräten. Also nicht nur, natürlich geht es nochmal um die wirtschaftliche Zukunft, gerade haben wir alles im Umbruch, ist gerade nicht lustig. Aber ich sag mal, dieses Thema auch mit aufzuführen, weil eben erwiesen ist, und das würde ich übrigens dem, wie heißt der Kollege, der da reingerufen hat mit seinem Statement?
Der Mansplainer?
Der Mansplainer, genau. Dem würde ich dann auch sagen, listen, dort, wo Frauen mit am Ruder sind, sind die Unternehmen nachgewiesenermaßen erfolgreicher und auch nur Männer und Frauen zusammen werden eine bessere Arbeitswelt durchsetzen. Also ich würde gar nicht so eine Spaltungslinie dadurch lassen an der Stelle, sondern wirklich immer wieder sagen, um was geht's uns jetzt hier eigentlich? Nämlich es geht ja eigentlich darum, dass wir uns nicht da auseinander dividieren lassen, sondern dass wir gerade mal gucken, dass viele Arbeitgeber gerade glauben, mit uns Schlitten fahren zu können und Leute entlassen und Werke zu machen, Standorte schließen, verlagern. Das ist ja brutal, was gerade abgeht. Und das
ganz
geht
genau.
Ja in die Familien rein, was nämlich dann Arbeitsplatzverlust anbelangt. Und das wird dann wieder richtig hart. Und dann habe ich garantiert wieder eine Rollenrückverteilung. Also ich will die Fortschritte, die wir erkämpft haben, jetzt im Zuge dieser wirtschaftlich schwierigen Situation nicht aufgeben und vor allem nicht, dass wir mit den Frauenrechten nach hinten gehen, wenn man sich mal anschaut, was es da ja auch an Angriffen im Moment gibt.
Wir beide müssen uns sicherlich nicht drüber streiten, wie viele Frauen nur deswegen in Teilzeit sind, weil die Strukturen so mistig sind, wie sie sind, was Kinderbetreuung in Schule und Kitas angeht. Ich frage mich zwar auch immer, warum dieser Mist dann nicht gerecht verteilt wird zwischen Vätern
Korrekt.
Und Müttern. Aber bisher ist es immer noch so, dass eben die Teilzeit hauptsächlich Frauen betrifft. Und dann stellt sich der Kanzler hin und sagt, alles Lifestyle?
Also ich glaube, das hat Herr Merz selbst nicht gesagt. Ich glaube, der hat nicht von Lifestyle geredet, sondern das war die Union, die Wirtschaftsunion. Also ich finde, das ist ja Steinzeitpolitik. Und wir wissen, es ist sehr ärgerlich, weil die ganzen Fakten und Gründe, das ist alles lang und schmutzig rauf und runter beforscht. Meine Frauen, die in Teilzeit sind, da sagen mir viele davon, ich würde gerne mehr arbeiten. Und da sage ich immer, wenn ihr hier über Fachkräftemangel redet oder die Leute sollten mal länger arbeiten, dann gib mal den Leuten, die gerne länger arbeiten würden, gib ihnen die Chance. Und vor allem, mach mal was an den Rahmenbedingungen. Und das sind Kita-Plätze, das sind Pflegeeinrichtungen, das ist Flexibilität, die ich bei den Arbeitgebern brauche. Und das geht gar nicht. Also das ist so ein rückständiges Frauen- und Familienbild. Das geht nicht. Also das passt nicht in die Zeit, wenn auf der anderen Seite darüber geredet wird, dass mehr Leute länger arbeiten sollen. Ich meine, das passt alles hinten und vorne überhaupt nicht zusammen. Das ist nicht von der Wand bis zur Tapete gedacht.
Ich meine, es gab ja immer Differenzen zwischen Gewerkschaften und der Politik, auch wenn einige Parteien der Gewerkschaft, wie zum Beispiel die SPD, näher stehen als andere. Aber im Moment sieht es doch wirklich nach Kampflinie aus. Also da geht es ja weniger um einzelne Gesetze, sondern es geht ja sozusagen diese Grundrichtung. Mehr Markt, weniger Schutz, weniger kollektive Regeln. In diese Richtung Aufweichung des 8-Stunden-Tages. Warum wäre das aus Ihrer Sicht gerade für Frauen oder vieles davon gerade für Frauen problematisch?
Also ich finde, diese ganze Debatte ist unsäglich und es ist eine echte Kampfansage und wir kämpfen da auch und wir wehren uns auch dagegen. Also wir werden das verhindern, dass an diesem 8-Stunden-Tag gesägt wird.
Wie wollen Sie das machen?
Im Zweifelsfall gehen wir auf die Straße. Also wir haben, glaube ich, wir haben mit Macht für die Acht, wir haben da gute Kampagnen, die riesigen Zuspruch haben. Und es ist ja mittlerweile so, dass einige auch schon verstehen, dass diese ganzen Argumente echt zu kurz springen. Und wenn ich in dieses ganze Thema reingehe, es geht ja darum, die sagen dann immer, es geht doch nur um eine wöchentliche Arbeitszeiterfassung, wöchentliche Betrachtung und wir wollen doch gar nicht an die Wochenarbeitszeit dran. Heißt aber halt am Ende, dass wieder Männer die Möglichkeit haben werden, länger zu arbeiten, Frauen dann wieder mehr Sorgearbeit machen müssen und damit werde ich das Gender Pay Gap wieder erhöhen und damit komme ich wieder in diese ganze Eieruhr, in diesen Teufelskreis,
Denn gleichzeitig werden ja die Kita-Zeiten nicht flexibilisiert.
Das ist völliger Wahnsinn. Das ist wirklich, das sind Denken, die gehen wirklich wieder auf das, der männliche Arbeiter, der dann auf Montage ist und der doch dann 3 Tage Durcharbeit durchkeulen soll. Und dann könnte er doch dann am Mittwochabend wahrscheinlich irgendwie nach 40 Stunden Arbeit, kann er dann irgendwie abends wahrscheinlich einen Autounfall bauen, wenn er nach Hause fährt. Das sind ja abstruse Argumente, die wir alle richtig schön widerlegen können. Und wenn das so durchkommen würde, dann wäre das definitiv gleichstellungspolitisch ein richtiger Rückschritt. Und aber auch unsere Männer sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Wir haben eine Höchstarbeitszeit von 10 Stunden am Tag und das reicht. Und so, und da ist Flexibilität in allem drin. Und ich finde, das ist schon, was Sie ansprechen, ist eine absolute Kampflinie. Im Moment ist eine Kampfansage. Und das Problem ist, dass dieser Angriff auf diese sozialen Errungenschaften überhaupt nicht die wirtschaftlichen Probleme, die wir im Moment haben, nämlich wir haben zu wenig Nachfrage, wir haben die US-Zölle, wir haben Einbrüche,
zu wenig Facharbeiter,
Fachkräftemangel. Das würde damit nicht gelöst werden. Es sind meiner Meinung nach Nebelkerzen. Es macht schlechte Laune. Unsere Beschäftigten fühlen sich wirklich beschimpft. Zu krank, arbeiten zu wenig, zu faul, ja. Und wir haben gerade ihr Päckchen zu tragen, weil wir gerade diese Umbrüche haben in unseren Industrien, in unseren Betrieben. Und das löst kein Problem. Das macht nur schlechte Stimmung. Es spielt meiner Meinung nach den Rechten wirklich in die Arme, läuft und verstärkt die schlechte Stimmung, die wir im Moment in dem Land haben. Und die Politiker müssen es hinbekommen, die Probleme der Menschen im Alltag zu lösen. Mehr Kita-Plätze, fahrende Bahn, öffentlicher Nahverkehr, der funktioniert. Ich sag mal einfach ein paar Strukturen, öffentliche Behörden, die funktionieren. Diese Dinge, die müssen wir angehen. Und da haben die Menschen einfach gerade das Gefühl, da bricht was. Und dann werden sie von Politikern beschimpft. Mhm. Und das geht so nicht. Und der Hammer hängt woanders.
Das Bürgergeld, das soll ja jetzt nicht mehr so heißen. Und man denkt erstmal, und so wird es ja auch verkauft von der zuständigen Ministerin, das betrifft Menschen, die eben keine Arbeit haben. Aber das Bürgergeld erhöht doch auch den Druck auf die Menschen, die in Jobs sind. Erklären Sie mal ganz kurz, wie.
Es gibt verschiedene Punkte, dass beispielsweise, also auch das ist wieder eine Debatte, die echte Stimmungsverschlechterung gemacht hat. Da sind Erwartungen geweckt worden, wenn man da jetzt was ändert vom Bürgergeld in Grundsicherung, als könnte man da jetzt Milliarden einsparen. Jetzt stellt sich das raus, geht irgendwie gar nicht. Aber ich sag mal, 2 Jahre eine riesige, finde ich, negative Debatte, wo ja Leute wirklich in eine Ecke gestellt worden sind, als würden die sich sozusagen alle einen faulen Lenz machen. Und man hat ja nicht geschaut, was sind das eigentlich für Bedingungen, diese 5 Millionen, warum die eigentlich im Bürgergeld sind. Und da haben wir auch wieder das ganz viele Themen von Alleinerziehenden, die einfach da jonglieren, damit sie irgendwie über die Runden kommen. Betreffen tut es natürlich auch unsere Leute, weil da geht es dann darum, dass irgendwann das Schonvermögen, das heißt, wenn ich was angespart habe, dass das dann angerechnet wird, wenn ich dann mal in die Situation, wenn ich mal meinen Arbeitsplatz verliere. Also von daher ist es dasselbe, was wir mal unter diesen Hartz-IV-Reformen hatten, wogegen wir uns als Gewerkschaft auch gewehrt haben.
Und es erhöht ja auch den Druck auf ArbeitnehmerInnen, weil die natürlich noch mehr Angst haben, ihren Job zu verlieren. Ja, und dadurch eben die Arbeitgeber ein größeres Machtpotenzial haben.
Ja, und trotzdem ist es so, Frau Mika, ich will da ganz gerade sagen, dass diese Argumentation, dass es irgendwo Leute gibt, die ohne zu arbeiten fast so viel haben wie jemand, der arbeitet, das hat auch zum Teil bei unseren Leuten verfangen. Also ich hatte viele dieser Diskussionen.
Eben, so argumentiert ja auch die Arbeitsministerin.
Ja, klar. Das hat schon bei einigen verfangen. Und da hat dann schon immer ein Blick reingeworfen, wenn wir dann immer wieder gesagt haben, du verdienst aber, wenn du arbeitest, immer mehr. Als, weil dann auch da, wenn du wenig hast, kannst du Wohngeld beantragen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, da war Propaganda an der Stelle relativ erfolgreich. Und das muss man einfach mal so sagen. Und es ist dieselbe Debatte gegen Migranten und Migrantinnen, dass man einfach gesagt hat, tritt mal nach unten. Ja, da sind
dann
einfach Leute, die sind schwächer, da geht's dir besser. Und das,
das
ist ja ist das strukturell Verfahrene. Weil man könnte ja auch mal zu denen gucken, die sehr reich geworden sind nach Corona und auch mal zu gucken, kann ich mal über eine Vermögensabgabe reden oder jetzt das ganze Thema Erbschaftssteuer. Ich meine, da drehen alle komplett durch und da sag ich mal, da arbeiten wir auch daran, dass wir da wieder was gegensetzen, ein anderes Narrativ. Weil ich löse diese Probleme, die wir gerade haben, nicht mit Abschiebung von Geflüchteten. Und die löse ich auch nicht damit, indem ich Leute härter sanktioniere. Das ist einfach eine Illusion. Und das werfe ich, das finde ich unverantwortlich. Also man kann Dinge auch mal diskret lösen, ohne dass man dann immer auf Leuten rumtritt, denen es schlecht geht.
Sie dürfen jetzt am Schluss eine ganz kurze Werberede halten, warum eine junge Frau in die IG Metall eintreten soll.
Wenn du in die IG Metall eintrittst, werden wir stärker, um uns für gleiches Geld, für gleiche Arbeit einzusetzen. Wir haben gute Tarifverträge abgeschlossen, die es jungen Männern und Frauen ermöglichen, Arbeit und Leben besser in Einklang zu bringen. Engagier dich auch gerne in Betriebsräten, geh in Entgeltausschuss. Es ist wichtig, dass du dich einbringst, weil dann kannst du deine Geschicke in die Hand nehmen. Du kannst Dinge verändern. Wir haben Demokratie durch Mitbestimmung. Nimm dein Leben und nimm deine Arbeitsbedingungen in die Hand. Werde Mitglied bei der IG Metall.
Das war eine sehr schöne Werberede, Frau Benner. Und vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer in die IG Metall eintreten.
Das muss sie jetzt ja nochmal kommen.
Ja.
Tschüss, tschüss. Frauen müssen in den Medien präsent sein, um gehört und gesehen zu werden. Doch in der Berichterstattung spielen Männer immer noch die größere Rolle. Doch nicht hier bei mir.
Hey Bascha, hi, guten Tag. Ich bin gerade in Dublin bei der Parade zum irischen Frauentag. Kannst du das hören? Auf der grünen Insel feiern die Menschen bereits am 1. Februar Frühlingsanfang und den St. Bridget's Day. Auf Irisch Loéla Breeja. Seit 3 Jahren gibt es dafür sogar einen landesweiten Feiertag, einen Bank Holiday Monday, an dem alle frei haben. Der St. Bridget's Day steht aber schon viel länger für Hoffnung, Erneuerung und das Weibliche und ist, das wird dich sicher genauso wenig überraschen wie mich, mit Themen wie Fürsorge, Pflege und Schutz vor Krankheiten verknüpft. Vielleicht auch deswegen knüpfen die Menschen aus Binsen oder Stroh Kreuze und Rauten und hängen sie zur Segnung der Tierställe über die Tore oder verschenken sie an Jungvermählte. Am Vorabend des St. Bridget Day wird außerdem ein Stück Brot, Stoff oder Band auf dem Fensterbrett oder an der Tür liegen gelassen, damit die heilige Bridget es auf Reisen berührt und es die Kraft bekommen sollte, Menschen und Tiere vor Krankheit und Schmerz zu schützen. St. Bridget von Kildare lebte etwa 451 bis 525 nach Christus und ist eine der 3 Schutzheiligen Irlands. Sie war eine legendäre Äbtissin, die viele Klöster gründete und heidnische, keltische Traditionen mit dem frühen irischen Christentum verband. Heutzutage feiern die Menschen in Dublin St. Bridget 4 Tage lang mit einem richtig tollen Programm aus Vorträgen, Performances, Musik und Kunst, um die Kreativität, das Erbe und den Einfluss von Frauen im heutigen Irland zu zelebrieren. Vulva-Stories gibt's auch, hey, und sogar einen Hannah Arendt-Film. Dazu feministische Gedichte, Ausstellungen, Comedy-Abende, geführte Spaziergänge durch die Stadt und Workshops, bei denen auch die Bridget Crosses aus Binsen gebastelt werden. Es sind bestimmt über 50 Events an einem Wochenende. Komme ich doch nächstes Jahr mal zum St. Bridget's Day besuchen. Ich würde mich freuen.
Hey Mareike, das klingt, als hättest du einen tollen Tag gehabt. Ich wäre sehr gern das nächste Mal dabei, wenn in Irland Frauentag gefeiert wird. Mareike Gräpel gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Hallo Silke, bei deiner letzten Kolumne warst du ja richtig nett. Und wie steht's heute mit deinem Ärger? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, da bin ich wieder. Durchgeschüttelt von einer Meldung von historischem Gewicht. Nach Jahrtausenden männlicher Dominanz und dem Status des Mannes als gottgleich hoffen immer mehr Menschen in Erwartung eines Kindes, ein Mädchen zu bekommen. Entschlüpft das Neugeborene dem Mutterleib, soll an entscheidender Stelle bitte kein Penis hängen, sondern eine vulva-goldene Zukunft verheißen. Dabei denken die egoistischen Erzeuger nur an sich. Statt sich zu freuen, dass der Mensch als Mädchen geboren mehr Möglichkeiten zum Ausdruck seiner Persönlichkeit in die soziale Wiege gelegt bekommt, geht es ihnen nur um ihren eigenen Nutzen. Mädchen, so heißt es, wären weniger anstrengend, leichter händel- und erziehbar und das ist die Erkenntnis der Stunde, schlauer, beziehungsweise ehrgeiziger und zu mehr Anstrengung und Leistung bereit. Entsprechend überholen Mädchen und Frauen männlich Geborene in den Schulen und an den Unis. Sie erreichen bessere Leistungen, höhere Abschlüsse und brauchen dafür weniger Zeit. Kurz, sie sind die tolleren, Achtung, schlimmes Wort, Leistungsträger. Entsprechend können die Eltern mit Mädchen und deren Leistung besser angeben und stehen besser da. Bessere Zeugnisse, höhere Studienabschlüsse, dazu noch die Bereitschaft, sich sozial zu engagieren, machen einfach mehr her, als im Tennisclub oder beim Hundespaziergang von so einem Luschi erzählen zu müssen, der 24 Semester braucht, um was mit Kulturgeschichte abzuschließen und dann erstmal ausschlafen muss. Nein, Mädchen sind die Gewinn- und Kampfmaschinen unserer kapitalistischen Zukunft. Und schönere Haare haben sie auch. Vor allem aber, und auch das besagen die Untersuchungen, die den Sinneswandel der Erzeuger dokumentieren, wird auf die erhöhte Bereitschaft von Frauen gesetzt, sich um ihre alten Eltern zu kümmern. Männer, das bescheinigen uns andere Untersuchungen und ein Gender-Care-Gap von 9 Stunden wöchentlich, haben da nicht so Bock drauf. Sie wurden so erzogen, dass Kümmern per se nicht so ihr Ding ist. Auch nicht den eigenen Eltern gegenüber. Man setzt auf Outsourcing und technische Lösungen. Mädchen aber wirft man alles über. Den Ehrgeiz, die Disziplin und die Kümmerei. Und jetzt, wo dieser von Männern geschaffene Kapitalismus an die Grenzen seiner Belastbarkeit kommt und kein Mensch weiß, wie das gehen soll, mit der Menge an Alten, den Kosten ihrer Betreuung und dem mangelnden Personal, sollen die Töchter das System retten. Ich denke mir doch, ach nö, das kann's ja wohl nicht sein. Wie sollen Frauen, die so schlau sind, dass sie Höchstleistungen erbringen und tolle Sachen auf den Weg, auch noch Mami und Papi bekümmern? Da wäre es doch viel praktischer, die klugen Mädels entwickeln vollautomatisierte Altenheime. Oder aber man setzt bei der Pflege die ein, die eh voll ablosen. Das war wer nochmal?
Danke, liebe Silke. Aber jetzt reden wir mal nicht darüber, was uns ärgert, sondern darüber, was uns voranbringt. Wer uns voranbringt. Vor einigen Tagen ist eine Ausnahmefrau gestorben. Rita Süssmuth. Ich habe diese Politikerin immer bewundert, weil sie ihrer Partei, der CDU, immer eine ganze Generation voraus war. Rita Süssmuth war die erste Frauenministerin dieser Republik und lange Präsidentin des Bundestags. Sie hat gezeigt, was eine einzelne Frau bewegen kann, wenn sie mutig ist und sich von einem klaren inneren Kompass leiten lässt. Rita Süssmuth hat Frauenpolitik in der Bundesrepublik sichtbar gemacht. Als eigenständige politische Aufgabe, auch dann, wenn der Widerstand aus den eigenen Reihen kam. Sie hat dafür gestritten, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf kein Frauenthema ist, sondern eine Frage von Gerechtigkeit für Frauen und für Männer. Sie hat sich für mehr Frauen in Machtpositionen eingesetzt, lange bevor Quoten überhaupt Thema waren. Und sie hat immer betont, dass eine Demokratie, in der Frauen nicht genauso Politik machen wie Männer, keine Demokratie ist. Bis kurz vor ihrem Tod hat sie als weit über 80-Jährige für ein Paritätsgesetz gekämpft. Da habe ich sie vor wenigen Monaten noch getroffen. Ihr Mut war nicht laut, aber er war beharrlich. Und genau darin lag ihre Stärke. Rita Süssmuth erinnert uns daran, dass politischer Fortschritt oft nicht dort beginnt, wo es bequem ist, sondern dort, wo Menschen Haltung zeigen. Sie wird uns Frauen fehlen. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch auch diesmal lasse ich euch nicht gehen, ohne euch einen klugen Gedanken mit auf den Weg zu geben. Und zwar von der klugen Rita Süssmuth. Und es ist nicht nur eine Feststellung, was sie sagt, es ist eine Aufforderung. Frauen brauchen keine Bevormundung, sondern Respekt vor ihrer Entscheidungsfähigkeit. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.